Das sind die letzten zwei Versen von Offenbarung 13. Das Bild des Tieres beginnt zu agieren. Die letzte Auseinandersetzung spitzt sich zu. Das Zeichen wird an Hand oder Stirn genommen. Niemand kann verkaufen oder verkaufen, wenn er nicht das Zeichen hat. Und jetzt wird das Zeichen auch noch erklärt. Es ist der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier ist Weisheit, hier ist Verstand. Wer den Verstand hat, überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen oder es ist die Menschenzahl. Zum Schluss erkläre ich noch, was der Unterschied hier ist. Und seine Zahl ist 666. Gut, zuerst tauchen wir ein bisschen in die Geschichte ein, bevor wir dann zum Bibeltext kommen. Machen wir es mal ein bisschen anders herum wie sonst. Wir schauen uns an, wie von Anfang an ganz schnell, wie man das Siegel Gottes, das Malzeichen des Tieres und 666 verstanden hat. Hier haben wir Hippolyt von Antiochien. Wir sind also hier im frühen Christentum. Er sagt, ich greife hier wirklich nur ein paar heraus, das ist nicht umfassend. Das Siegel Gottes ist das Zeichen des Kreuzes, das Neugetaufte empfangen. Origenes, das Siegel Gottes ist der Name des Lammes und des Vaters. Ja, das stimmt wahrscheinlich von Offenbarung 14, Vers 1 her. Und dann beginnt man schon recht früh mit Gematrieerklärungen, denn es heißt ja hier, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Und das ist ein Aufruf an alle vernünftigen Menschen, alle Gläubigen, nachzudenken, was die Zahl des Tieres denn ist. Die griechische Gematrie, was ist Gematrie? Okay, Gematrie ist, dass man Buchstaben als Zahlenwerte versteht. Ja, ein Beispiel wäre, wenn ich sage, der Buchstabe A hat einen Zahlenwert 1, B ist 2, C ist 3, D ist 4. Und dann kannst du Elfi sehr leicht ausrechnen, wie viel da zusammenkommt. Ich glaube, keine 40. Das kannst du jetzt auch ganz schnell. A, B, C, D, E. Du hast 5 plus 5 plus 6 plus 9, also 5 plus 5 plus 6 plus 9, rechne es aus, das sind 29. Das entspricht dann deinem Alter. Gematrie. Diese Art von Rechnung, und da gibt es verschiedene Arten, dazu gleich mehr, gibt es schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus. Also auch schon Johannes mag es vielleicht gekannt haben, wobei im Hebräischen, das kann man auch mit hebräischen Buchstaben machen, gibt es das seit dem 2. Jahrhundert und dann im Mittelalter ganz besonders. Ja. Bis Ende des 13. Jahrhunderts gab es kaum ernsthafte Erklärungen zur Zahl des Tieres. Und dann ist es anders geworden. In der Adventgemeinde ist Joseph Bates der Erste, der vom Malzeichen des Tieres spricht. Er sagt, es ist der Sonntag. Ich verquicke jetzt also diese beiden Themen hier. Ellen White sagt, das Malzeichen des Tieres ist die Abkehr vom Sabbat des Herrn, um den Sabbat des Papstes zu beachten. Ich habe jetzt da... Oh. Entschuldigung, zu schnell. Bitte. Was war zu schnell? Das Bild? Ach, zum Mitschreiben. Ihr bekommt diese Sachen... entweder auf Stick oder auf ja, sage ich gerade. Du brauchst also ganz gelassen zuzuhören und nimm alles über die Sinne auf. Und wenn euch was ganz wichtig erscheint, dann schreibt es mit. Ja. Gut, da ist mir ein Fehler unterlaufen, da geht's noch weiter. Hier habt ihr einfach ein paar Zitate zum Malzeichen des Tieres, über die gehe ich mal hinweg, denn wir haben ja darüber schon gesprochen, dass das Malzeichen des Tieres eine Grundhaltung ist, die sich an der Sonntagsheiligung zeigt. Aber es geht um die Grundhaltung. Ja? Ich brauche das also hier, wer hält, ein paar Zitate von Ellen White. Das kennt ihr schon von Bruder Kova. Das Mahlzeichen des Tieres ist die Veränderung des Sabbats. Ja, okay. Wenn die Prüfungszeit kommen wird, wird deutlich werden, was das Mahlzeichen ist. Das ist mir noch wichtig. Das wissen wir auch, das kennen wir auch. Ne? Noch niemand hat bislang das Mahlzeichen des Tieres empfangen, sagt Ellen White 1899. Also sie ist da sehr deutlich darin, dass das Mahlzeichen des Tieres erst dann empfangen wird, wenn es dann wirklich darum geht.
Du sagst, das Mahlzeichen des Tieres zeigt sich durch die Sabbathaltung, ob man den Sabbat einhält oder nicht. Hast du das vorhin gerade gesagt oder habe ich das falsch verstanden?
Durch die Sonntagshaltung.
Ja, umgekehrt. Ja. Das dagegen. Ja, Moment. Aha. Aber doch nicht allein durch die Sonntagshaltung, was du schon gesagt hast. Diese Marienverehrung ist doch ähnlich. Das ist doch nicht nur eine Sache.
Genau, richtig. Ja, es ist nur ein Anzeichen für ein gesamtes Bild, für eine gesamte
Einstellung. Ja, du nimmst die Sonntagshaltung und da ist sehr viel anderes mit drinnen.
Ja.
Danke.
Welche Rolle die USA spielt, das haben wir auch schon. Welche Rolle Rom spielt auch. Keine Angst, ich mache schon ein bisschen langsamer. Hier. Okay. So, die Auslegungsvarianten zu 666. Wieso machen wir das überhaupt? Weil das so etwas Markantes ist, das auch Nichtchristen noch gut kennen. Also wenn ihr mal, was weiß ich, 666 eingeben wollt in Google Bildersuche, dann werdet ihr überrascht sein, was ihr für Bilder da alle seht. Von Plattenalben, Covers über irgendwelche, weiß ich was, ja, bis hin natürlich zu christlichen Darstellungen. Irgendwie scheint diese Zahl einen anzuziehen. Und wenn man an Offenbarung denkt, dann denken wir, manche denken vielleicht an diese Zahl. Und ich möchte euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen heute, aber es muss auch sein. Die Zahl ist auf drei unterschiedliche Arten ausgelegt worden. Entweder über Gematrie, das ist, ihr habt ja die Wikipedia-Definition, was Gematrie ist, die lesen wir mal. Gematrie oder Gematria vom Hebräischen, oh, das ist falsch geschrieben, vergesst es, ist die hermeneutische Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Und hermeneutisch steht jetzt hier einfach für eine Art Auslegung. Ja. Dabei werden Buchstaben nach unterschiedlichen Schlüsseln in ihre entsprechenden Zahlenwerte überführt, um aus diesen Bedeutungen zu erschließen und Beziehungen herzustellen. Ich werde das noch langsamer und deutlicher erklären in den nächsten Folien. Das ist der Überblick. Wir werden über griechische, hebräische und lateinische Gematrie sprechen. Und danach werdet ihr wissen, was das ist. Eine zweite Variante sind Dreieckszahlen oder mathematische Spielereien. Wie man diese Zahl versteht, 666. Und eine dritte Variante ist eine symbolische Auslegung. Wir werden über alle drei jetzt reden. Ja? Hier ist das System, das man verwenden kann für Gematrie. Es ist klein, ich weiß, aber es muss alles irgendwo auf eine Folie Platz haben, dachte ich, dass ihr nicht zwei oder drei von denen seht. Ihr habt hier links eine Spalte mit hebräischen Bezeichnungen der Buchstaben. Rechts habt ihr die Spalte für, wie man die in Griechisch nennt, das sind die jeweiligen Buchstaben, wie man sie schreibt. Und jetzt ist das Spannende, jedem Buchstaben ist ein Zahlwert zugeordnet. Ja? Okay, und das geht von 1 bis 10, die ersten 10 Buchstaben. Und dann springt man, 11 braucht man nicht. Warum braucht man 11 nicht? 10 und 1, ne? Da für 11 würde ich also ein hebräisches Jod und ein Aleph nehmen. Und dann geht's weiter mit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2, 3, 400, weil da dann die hebräischen Buchstaben aufhören. Die haben halt nur, was haben sie da, 22. Kommt 5, 6, 7, 8 und 900 noch auf andere Buchstaben. Hebräisch, Griechisch hat man ein bisschen mehr, da kommt man immerhin bis 800. Okay? So, mit diesem Art Schlüssel geht man dann hin und versucht zu berechnen. Einer der ersten, der uns Gematrie überliefert. Vorher habe ich gesagt, bis zum 13. Jahrhundert kaum. Ja, aber er ist früh, das ist 4. Jahrhundert, Irenäus. Der gibt drei Varianten an, was die Zahl 666 meinen kann. Und er sagt, Euthanas ist einer, und da habe ich euch jetzt einfach vom Griechischen her für jeden Buchstaben die entsprechenden Zahlenwerte aufgeschrieben. Ja? Also nochmal als Beispiel, das E ist 5, das U ist 400, TH ist im Griechischen ein Buchstabe, ist 50, A ist 1, N ist 9, A ist wieder 1 und S ist 200. Und wenn du es zusammenzählst, hast du 666. Was? Passt's? Okay. 666. Hätte mir jetzt gar nicht gewundert, wenn es 665 wäre, aber das erzähle ich dann nachher. Lateinos. Übrigens, bei Euthanas sagt er gar nicht, was das bedeutet. Ja, er schreibt es so, wir haben keine Idee, was das soll sein. Er sagt nur, es ist bekannt, aber wir kennen es heute nicht mehr. Ne? Lateinos, da sagt er, ja, das steht für das Römische Reich, lateinisch. Ne? Lateinos, 666. Titan, oder der Titan, ne? Für Apollo oder die Titanen der griechischen Mythologie, die sich gegen die Götter erheben. Auch da kommen wir auf 666. Aber jetzt mal allen Ernstes, was soll das? Ja. Okay. Das war also von griechischen Werten her. Was es im Hebräischen gibt als Beispiel, die Hebräische, das ist sehr beliebt hier. Das ist eine Standardauslegung in der akademischen Literatur, also in Offenbarungskommentaren heute. Die erste Variante hier. Und die ist auch gleichzeitig die komplizierteste. Also passt gut auf. Die hebräische Transkription. Was ist eine Transkription? Eine Umschreibung. Ja, wenn ich Hebräisch nicht lesen kann und das dann nicht weiß, was das ist, aber ich möchte, dass ihr das aussprechen könnt, ja? Dann werde ich das umschreiben in lateinische Buchstaben, in Deutsch, damit ihr es lesen könnt. Und dann würde ich das hier umschreiben als Kaiser Neron. Ja, und wenn ich jetzt Kaiser Neron, wie ich spreche, hinschreibe, dann könnt ihr es lesen. Dieses Ding nennt man Transkription. Ja? Also eine hebräische Transkription für den griechischen Namen Neron Kaiser. Ja? Caesar Nero. Und da habt ihr das, Caesar Neron. Ich nehme also den griechischen, hier, Neron Kaiser, schreibe das in Hebräisch, kriege das heraus, berechne den Zahlenwert und kriege 666 raus. Und so kann ich zeigen, dass Nero hinter der Zahl 666 steht. Das mag überzeugend sein für die Leute, die glauben, dass Nero der ist, der hinter der Zahl 666 steht. Aber das mag wahrscheinlich nicht für jemand überzeugend sein, der keine Ahnung hat. Und denkt, wieso soll es Nero sein? Ja. Gleich noch, weil ich mit dem Nero noch nicht fertig bin, die Identifikation ist natürlich dann nicht mit Nero. Weil Nero ist ja 66, glaube ich, gestorben. Ne? Und die Offenbarung ist ja viel später erst geschrieben. Das kann also nicht Nero sein. Die Interpretation geht weiter. Es muss ein Nero Redivivus sein. Dieser Begriff ist auch sehr bekannt in der akademischen Literatur. Ja, ein wiederbelebter, ein wiedererstandener Nero. Wer ist das? Was hat Nero gemacht? Er hat die Christen in Rom verfolgt. Wir suchen also einen anderen Kaiser, der die Christen verfolgt. Und der erste Christenverfolger nach Nero ist Domitian. Und Domitian ist der römische Kaiser, unter dem laut Tradition Johannes, der Evangelist, auf die Insel Patmos musste. Wegen dieser Verfolgung wurde Johannes ins Exil geschickt, von Kaiser selbst persönlich. Das ist der, gegen den die Leute, als die Offenbarung geschrieben wird, kämpfen. Und deswegen ist diese Interpretation in der modernen Auslegung der Offenbarung so beliebt. Weil sie, wenn ich es jetzt in einer Schule sage, weil sie präteristisch ist. Es hat sich damals erfüllt. Die Offenbarung ist für die Leute damals geschrieben, damit sie Hoffnung haben zur Zeit, wenn der wiedererstandene Nero, zum Beispiel Kaiser Domitian, sie verfolgt. Ja? Okay. Eine schöne Erklärung. Problem, Caesar Nero ist, also der Kaiser Nero ist zuerst einmal lateinisch, das ist ja kein griechischer Titel, die Römer haben lateinische Titel verwendet, muss also zuerst in die griechische Übersetzung gebracht werden, Caesar Nero, mit Omega, hier habt ihr das Omega, ne? Das da ist das, und nicht einem O, einem Omikron, weil dann geht es nicht mehr auf, mit den Zahlen. Und dann muss es übertragen werden in das Hebräische, um dann 666 zu bestimmen. Ich finde, das ist ganz schön kompliziert. Das Gegenargument, dass das überhaupt nicht kompliziert ist, ist, es ist bewusst so verfasst, damit der Text der Offenbarung, der ja irgendwie von Patmos wieder ans Festland musste, und die, wie alle andere Literatur, die ein Gefangener irgendwo schreibt, gelesen wird von denen, die ihn bewachen, auch durchkommt, damit die römischen Soldaten nicht merken, dass hier von Nero gesprochen wird. Aber da würde ich dazu sagen, ist die Offenbarung nicht sowieso schon sonderbar genug für diese römischen Soldaten, dass ich das noch so verschlüsseln muss? Also mir scheint, das ist ein bisschen zu viel. Einfach zu gewagt, über drei Sprachen hinweg Gematrie zu betreiben. Aber ihr könnt selber urteilen. Ja? Absolut widerlegen kann man das nicht. Weil es stimmt, was da steht. Aber ob das die richtige Interpretation ist, das ist schon sehr als fraglich. Gut, jetzt haben wir hier zwei Wortmeldungen, die wollen wir dran nehmen. Schwester Wolfen hier vorne.
Ja, zuerst einmal muss ich mich wundern, dass man hier an Gestalten versucht, diese Zahl 666 auszurechnen, die überhaupt nicht mit all den Kriterien, die in Offenbarung 13 vorher vorkommen, in Übereinstimmung gebracht werden, weil das steht ja erst am Ende. Nicht? Und wenn das nicht alles passt, braucht man nicht Figuren hernehmen, die nicht zutreffen oder gar nicht zutreffen. Und da unten Gegenargument, die römischen Soldaten, die sicherlich kein Hebräisch konnten, ist nicht die Offenbarung in Griechisch geschrieben worden?
Ja, aber ich muss ja über das Hebräische gehen, damit ich die 666 rauskriege. Ja. Und ja, aber Griechisch konnten sie vielleicht sogar verstehen. Aber ja, wenn sie dann noch vom Griechischen aufs Hebräische kommt, dann waren sie verloren.
Ja, was ganz anderes, ja. Ja, also das sind ja lauter Versuche, die meines Erachtens einmal ja überhaupt hinfällig sind. Die.
Aber ist ja klar, mit dem, was wir jetzt bisher schon besprochen haben, ja, macht das natürlich eh keinen Sinn.
Ja, eben. Aha, gut.
Ja. Aber das glauben ja diese Leute, die das so auslegen, nicht. Ne?
Bitte. Ja, ich sehe noch ein Problem. Die Heidenchristen, die konnten ja gar kein Hebräisch. Und da die Heidenchristen ja Griechisch konnten und sowieso die Judenchristen immer mehr abnahmen, würde es sowieso keinen Sinn machen, da mit Hebräisch irgendetwas zu machen.
Ja, vielleicht für eine etwas spätere Zeit, denn wo Johannes noch lebt, so um 100, gibt es sicherlich auch in Ephesus, wo er herkommt, noch ein paar Judenchristen, die denen das dann erklären. Ja, also Christen haben da vielleicht noch mehr Zugang. Aber bitte, du hast absolut recht. Mit der Erklärung bisher vom biblischen Text her kann ich nur sagen, das ist ein Versuch, eine präteristische Auslegung aufrechtzuerhalten. Schauen wir weiter, lieber. Okay, was noch unwahrscheinlich ist, okay, Johannes schrieb Griechisch. Griechisch und Hebräisch verwendeten Buchstaben, um Zahlenwerte auszudrücken. Keine speziellen Zahlzeichen. Im Lateinischen gibt es Zahlzeichen. Das kennt ihr so, M, X, L, C, D oder sowas, ja? Die sind besonders dafür abgestellt, dass sie Zahlenwerte haben. Ich glaube, dass wir nicht so sehr über das Lateinische gehen sollten, aber noch ein paar Beispiele dazu. 616 gibt es auch. Das wäre das Lateinische DCXVI. Das ist 616. Ich werde euch vielleicht nachher noch sagen, warum 616. Ich sage es euch gleich. Es gibt in der Offenbarung 13, Vers 18 ein sehr interessantes Manuskript, das dort nicht 666 liest, sondern 616. 616. Dieses Manuskript ist eher älter, ich glaube 11. Jahrhundert sowas, aber es hat einen hohen Textwert. Und wir wissen von Irenäus, dass er diese Zahl 616 schon kannte. Die war also schon im 4. Jahrhundert bekannt, dass es das als Alternative gibt. Ne? Und wenn man diese lateinischen Sachen hier nimmt, das sind übrigens alle Buchstaben außer dem M, den nimmt man einfach her, kommt man auf 616. Also alle lateinischen Zahlenwerte, die man kennt, außer dem M, manche sagen, das ist dann auch später erst dazugekommen, wo man es dann gebraucht hat, komme ich auf 616 und sie sagen, okay, das ist das 16. Jahr des Domitian, denn diese Zahlen sind ein Synonym für Domitian Cäsar im Jahre 16 seiner Regierung. Domitian Cäsar 16. Und dann komme ich also in das Jahr 96 und das ist die Abfassungszeit der Offenbarung, so sagen sie. Nette Spielerei. Wollen wir noch mehr? D, C, I, X, V, I. Lateinisch für, das heißt, Domitian tötete gewaltsam die Gesandten Christi. Und das ist ein Notari, eine Merkhilfe, dieser Satz, für D, C, L, X, V, I. Da kommt jetzt noch das L dazu, bekomme ich also 666. Toll. Da ist noch was Interessantes. Vicarius Filii Dei. Der angebliche Titel auf der päpstlichen Tiara, zu Deutsch Statthalter oder Stellvertreter des Sohnes Gottes, ist beliebt bei Huss, Kakar, Andreas Hellwig, der unter einem Pseudonym schreibt, Kramer und bei manchen von denen hier. Und hier habt ihr, wie man das macht. Ne? Und tatsächlich, ich komme da auf 666. Was ist mit dem? Wieso hört sich das gut an und wieso hört sich das erste nicht gut an? Wieso hört sich das gut an und da schüttelt ihr den Kopf? Ja. Das ist unsere Orientierung.
Ja, ich denke, hier würden wenigstens die Kennzeichen aus dem Kapitel 13 zutreffen. Also so wäre es so gesehen zumindest einmal passend und eine Weiterführung.
Ja. Das passt zum Tier. Das heißt, historisch gesehen neigen wir dazu zu sagen, das ist es. Vom System her machen wir dasselbe wie bei den anderen. Hier beim System seid ihr nicht geneigt zu sagen, das stimmt. Warum nicht? Weil ihr historisch seht, das passt nicht. Es ist nicht Domitian, es ist nicht Nero. Kann nicht sein vom Kapitel her. Und deswegen sagt ihr nein. Aber ihr habt nicht wirklich die Art und Weise verurteilt, wie man darauf kommt, oder? Wenn ihr die verurteilt, dann müsst ihr hier auch ein Urteil sprechen. Ha, dann sind wir also Leute, die einfach nur schauen, was es, wie es uns, genau. Ist das gut?
Nein.
Vorsichtig sein. Nein? Wir brauchen nicht etwas, was uns in den Kram passt, um die Wahrheit zu bestätigen, die aber nicht unbedingt biblisch gezeigt werden kann. Ja. Ich überlege gerade, ob ihr heute werdet über schwierige Sabbattexte sprechen. Wahrscheinlich werdet ihr über Kolosser 2,16 sprechen. Ich bin schon gespannt, was ich darüber höre, was Bruder Kova da erzählt. Ja, genau, richtig. Aber da gibt es auch eine Erklärung, die nehmen wir, weil sie so gut passt für uns, aber trotzdem ist sie falsch. Aber sie passt so schön. Wir brauchen nicht die Wahrheit mit Dingen zu erklären, die zweifelhaft sind. Also was ist hier das Problem bei dieser Sache? Nummer eins, die Päpste führten diesen Titel nie offiziell. Sie nennen sich Vicarius Christi, Statthalter von Christus, nicht Vicarius Filii Dei. Natürlich ist Sohn Gottes dasselbe wie Christus, aber gibt es diesen Titel für sie? Oh, selbst Vicarius Christi kommt selten in der katholischen Literatur vor. Der Papst trägt die Tiara heute nicht mehr. Ist ja nicht blöd, okay. Drittens, auf den erhaltenen Tiaren findet sich meines Wissens nach nirgends diese Inschrift. Denn so geht es, das ist die Inschrift auf der dreifachen Krone, die Tiara, die dreifache Krone, ich zeige euch gleich. Hier, so, da habt ihr zwei der Tiaren. Da ist eine, die hat übrigens das Land Belgien dem Papst Pius IX. Übergeben, 1871. Er hat mehrere von denen, ist nicht nur eine. Ja. Da gibt es eine ganze Anzahl. Und bei der, wenn ihr da schauen könntet, das seht ihr jetzt leider nicht, hier steht Vicarius und da steht Christi. Ja. Und was man manches Mal liest, ich möchte es wirklich nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich muss das sagen, ist, dass dieses Vicarius Filii Dei auf der Tiara steht. Ich glaube, die ist jetzt nicht abgebildet, bei einer sagt man das, aber nicht auf der Seite, die man dem Bild zugewandt sieht, sondern auf der Rückseite steht es drauf. Und da muss ich schon sagen, man sieht es nie. Es gibt kein Tiara-Bild, ich habe noch keins gefunden, wo man das lesen kann. Es scheint immer auf der Rückseite zu stehen. Vielleicht. Ich war selber mal in Rom in der Schatzkammer, die ist damals im Petrus, helft mir schon, in dem Dom. Petersdom, nicht Petrusdom, Petersdom, genau. Im Petersdom ist, da muss man noch extra Eintritt bezahlen, glaube ich. Dann darf man die Stadt, da war eine ausgestellt. Damals dachte ich, es gibt nur eine. Und ich habe mir die rundherum angeschaut und habe das nirgendwo gefunden. Da war ich recht enttäuscht, weil ich ein Foto mitgehabt habe, wollte ein Bild machen. Darf man kein Bild machen dort. Aber ich habe dann auch keins gemacht, weil es war nichts zum Fotografieren. Und wenn man ein bisschen Recherche macht, macht das Ganze plötzlich weniger Sinn, weil man diese Inschrift nicht findet. Aber vielleicht habt ihr sie ja wo. Ich wäre glücklich über ein Bild, wo das drauf ist auf einer Tiara. Ehrlich. Dann bitte schickt mir das zu oder gebt es mir oder kopiert es mir. Aber ich finde es nicht. Ja? Okay. Nehmen wir mal an, es steht drauf. Nehmen wir mal an, es steht auf der päpstlichen Krone drauf, neben all den anderen Dingen, die draufstehen, ist das die Zahl des Tieres. Und warum gerade dieser Titel, wenn vielleicht Vicarius Christi öfters genommen wird als Vicarius Filii Dei? Ich habe so meine Bedenken. Machen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht sollte man lieber das nehmen, Rex Sacerdos Latinus, der Titel des Papstes, lateinischer König und Heiligkeit. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auch auf 666. Schon wieder der Papst. Ja. Dieser Titel findet sich in der konstantinischen Schenkung. die in Latein verfasste und gefälschte, das ist inzwischen klar, Urkunde, wurde erstmals 753 von Papst Stephan II., dem Frankenkönig Pippin III. Gegenüber verwendet. Das gefälschte Dokument rechtfertigt den Anspruch der katholischen Kirche auf Ländereien, die Weisungsbefugnis über alle anderen Kirchen sowie einen dem Kaiser vergleichbaren Rang des Papstes. Es ist ein wichtiges Dokument, auch wenn es falsch ist, es ist wichtig. Und es ist, glaube ich, sogar akzeptiert worden damals. Es ist 753 entstanden. Und auch da bin ich mir nicht sicher, denn das ist recht spät. Das ist gut 650 Jahre, nachdem die Offenbarung geschrieben worden ist. Wer Verstand hat, überlege die Zahl des Tieres. Aber rausfinden du das erst in 650 Jahren. Kann sein, aber ist es das? Noch etwas, He Latine Basilea, das lateinische Königreich. Zusammengezählt 666. Italica Ecclesia, die italienische Kirche. Zusammengezählt 666. Das heißt, ich kann verschiedene Dinge finden, die darauf sprechen, dass meine historische Identifikation, die richtig ist mit dem Papsttum und dem ersten Tier, durch die Zahl 666 unterstützt wird. Aber gerade deshalb, weil ich so verschiedene Dinge finde, macht es mir das Ganze wieder etwas schwach. Denn dann muss ich mich fragen, ja, was könnte ich denn noch finden? Nochmal zu Anfang, Alan Goldwhite. Wenn ich das W in zwei Vs trenne, und aus dem kommt das ja, und also zwei Fünfer aus dem W mache und dann die Buchstaben zusammenzähle nach lateinischer Art, kriege ich 666. Napoleon der Erste im Lateinischen oder Napoleonti im Griechischen, 666. Luther im Hebräischen, hat der ein Glück. 636. Jesus Nazarenus im Hebräischen. Man hat alles Mögliche probiert, ob das geht. Einfach so ein Beispiel. Ne? Adolf Hitler, ja, das geht. Wenn ich A für 100 nehme, B für 101, C für 102 und diese sechs Buchstaben von Hitler zusammenzähle, dann komme ich auf 666. World Wide Web. Wenn ich das auf Hebräisch schreibe, wird das W zu einem Waff. Und das Waff ist die Zahl 6. 6, 6, 6. Irgendwie gefällt mir, was Berengar, ein politischer Fürst des 9. Jahrhunderts hier gesagt hat. Er sagt, hört auf zu rechnen, sonst entdeckt ihr dabei noch euren eigenen Namen. Okay, ich möchte nicht sagen, dass es falsch ist, so zu machen. Wir sollen die Zahl berechnen und verstehen. Überlegen steht da, nicht berechnen. Überlege die Zahl des Tieres. Aber diese vielen Varianten, vielleicht ist eine davon richtig. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich fühle mich etwas unwohl dabei. Und deswegen würde ich das, glaube ich, in einer Evangelisation nicht verwenden. Lateinisch. Kommen wir zu einer mathematischen Berechnung. Ach übrigens, was ich noch sagen wollte, Lateinisch nimmt man wahrscheinlich deshalb, weil man dann merkt, wenn das etwas mit Rom zu tun hat, dann muss ich aufs Lateinische kommen. Natürlich ist die Offenbarung in Griechisch geschrieben. Okay. Dreieckszahlen. Was sind Dreieckszahlen? Das sind Werte von 1 bis n, die miteinander addiert werden. Und auf diese n-Werte kann ich verschieden kommen. Hier ist die Dreieckszahl von 8 ist 36. Wie mache ich das? Ich zähle einfach 1 plus 2, 3, 4, 5, 6 plus 7 plus 8 zusammen und komme auf 36. Also alle Zahlen, bis ich auf 8 komme, sind 36. Wenn ich die Dreieckszahl von 36 nehme, dann komme ich auf 666. Das heißt, wenn ich alle Zahlen von 1 bis 36, diese 36 Zahlen zusammenzähle, komme ich auf 666. Spannend. Und dann kann man natürlich anfangen. Okay, hier ein paar Ideen. Lohmeier, das ist ein deutscher Kommentator von der Offenbarung, sagt, es gibt eine Verbindung zwischen 8 und 666. Der achte König ist das Tier und die Zahl des Tieres ist 666. Er versucht da 8 und 666 zusammenzubringen. Warum? Weil 8 ist als Dreieckszahl 36 und die Dreieckszahl von 36 ist 666. Also hängt 8 mit 666 zusammen. Und das wird in Offenbarung 17, 11 nach Lohmeier angedeutet. Weil der achte König ein Tier ist und das wäre die Zahl des Tieres, 666. Im Roulette habe ich die Ziffern von 0 bis 36. Also man könnte sagen, das Roulette zusammen alle Ziffern, 666, macht keine Glücksspiele. Magisches Quadrat mit Kantenlängen von 6 Kästchen, bei dem die Summe aller eingetragenen Zahlen 666 beträgt. Und die Summe in jeder Zeile oder Spalte ist 111. Na klar geht das. Ich nehme einfach alle Zahlen von 1 bis 36, das ist ja 666, mach die 36 in ein Quadrat, 6 mal 6, fülle da alle Zahlen ein. Es wird immer 666 rauskommen, egal wie ich sie einfülle. Und jetzt habe ich noch ein paar Varianten, sie so einzufüllen, dass... Moment, gleich. Okay, ich komme da wieder zurück. So einzufüllen, dass dann diese Zeilen noch 111 dazu ergeben, weil das sieht ja mathematisch schön aus. Und so habe ich dann ein sogenanntes magisches Quadrat. Jede Zeile, jede Spalte ergibt 111. Und zusammen 666. Weil die Dreieckszahl von 36 ist 666. Es wird immer so sein. Okay. Zudem gleich noch mehr. Lass mich noch fertig machen, dann kommen wir weiter. Okay. Hier noch ein paar, einfach um euch ein bisschen abzulenken von der Bibel. Ja? Denn das ist es letztlich. Bildet man die Summe der Quadrate der ersten 7 Primzahlen. Also ihr habt ja die 7 Primzahlen, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Und man macht jetzt also die Quadratzahlen davon. Man macht also 2 hoch 2 ist 4, 3 hoch 3 ist 9, 5 hoch 5 ist 25 und so weiter. Zählt die zusammen, kriegt man 666. Ist hier irgendwas mit Primzahlen zu tun? Die Quersumme der ersten 144, das ist doch jetzt offenbarungsmäßig, oder? Der ersten 144 Nachkommastellen bezüglich der Dezimalentwicklung von Pi. Ihr wisst, das ist eine unendliche Zahl. Also man kann die unendlich da weiterführen. Manche Leute lernen das sogar auswendig. Ergibt 666. Hier ist die Zahl Pi. Ich kann sie so weit. 3,14. Vielleicht kann sie jemand länger von euch. Wenn ihr die ersten 144 Zeichen nach dem Komma alle zusammenzählt und addiert, kommt ihr auf 666. Nach exakt 144 Stellen. Bruder Wolf. Siehst du es nicht? Ist logisch, gell? Übrigens, das ist gar nicht so sonderbar, weil wenn ich Zahlen addiere, auf wie viel kann ich maximal addieren bei solchen Zahlen? Die höchste Summe, die ich addieren kann, ist 9, richtig? Das heißt, die Chance, dass ich bei irgendwelchen Zahlen mal auf 666 komme, ist 1 zu 9. Das ist relativ hoch. Zu wie viel war das? 11-12% komme ich irgendwann immer auf 666, wenn ich Zahlen addiere. Solange sie nicht höher wie 9 sind. Hier noch was. Spielerei, ja, mathematische Spielereien. 666 ist, oh, da fehlt das hoch 2, Entschuldigung. Da müsste ein hoch 2 stehen. Ne? 16 hoch 2 minus 26 hoch 2 plus 36 hoch 2 gibt 666. Oder ganz was Tolles. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 6, 7 plus 8, 9, 666. 1, 2, 3 plus 4, 5, 6 plus 7, 8 plus 9, 666. Wir können es auch rumdrehen. 9 plus 8, 7 plus 6 plus 5, 4, 3 plus 2, 6, 66. Spielt noch ein bisschen weiter. Wenn ihr noch mehr von denen habt, die sammle ich aus Vergnügen. Aber nicht, weil es irgendetwas bringt für Offenbarung 13, 18. Warum nicht? Jetzt kommt die wichtige Frage. Warum bringt das nichts für Offenbarung 13, 18? Ja, das kann man schnell sagen.
Sachen haben Symbolcharakter, auch in der Offenbarung.
Alles klar. Rechnereien hier. Ja, exakt. Okay, allerdings, schauen wir weiter. Symbolische Auslegung. Symbolcharakter. 6 stehe für Unvollkommenheit, 7 stehe für Vollkommenheit. Ist das richtig? Wie kommt man auf das? Die Offenbarung hat ja 7er Ketten. Ja? Und wenn das siebte geöffnet wird, dann ist meistens irgendeine Vollendung da. Wird das siebte Siegel geöffnet, meinen viele, und ich glaube zu Recht, es geht um die Wiederkunft. Wird die siebte Posaune geblasen, meinen viele, und ich denke zu Recht, jetzt kommt dann die Wiederkunft. Wird die siebte Plage kommen, dann meinen viele, und ich meine zu Recht, jetzt kommt die Wiederkunft. Es ist der Abschluss, die Vollkommenheit. 6 hingegen ist kurz davor. Das ist fast vollkommen, aber doch nicht ganz. Das ist wohl die Zahl, die man am ehesten nehmen würde, die der 7 gleicht und trotzdem nicht ganz die 7 ist. Symbolisch ausgelegt. Die symbolische Auslegung hat Irenäus auch vertreten. Der hat also nicht nur die Gematrie, diese ersten drei lateinischen gemacht, sondern sagt zum Beispiel die Zahl 6 dreimal wiederholt. Interessant, er sagt nicht 666, sondern sagt 6 wird dreimal wiederholt. Stellt die Rekapitulation der gesamten Apostasie vom Anfang in den mittleren Zeiten und am Ende dar. Apostasie heißt Abfall, Abfall vom Wahren. Ne? Er sagt auch, das ist auch noch Irenäus, Zusammenfassung aller Sünde vor der Sintflut oder die Sünde nach der Sintflut, symbolisiert durch Nebukadnezar 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Und dann kommt man drauf, es ist vielleicht die Zahl Babylons, 6. Ja, wieso die Zahl Babylons? Weil die Babylonier mit der 6 gerechnet haben, Hexagezimalsystem. Wir haben noch ein paar Sachen von Babylon drüben, also übernommen, das Dutzend. Eine absolut verrückte Zahl. Wieso 12 als Dutzend? Woher? Ja. 10 macht im Dezimalsystem Sinn, aber 12? Babylonisch, 24 Stunden, 60 Minuten, Sekunden, 360 Grad. Beruht alles auf babylonisch-mathematischem System. Noch ein bisschen mehr babylonisch, da gibt es eine Fruchtbarkeitsgöttin, 2 Schlangen, die sich 6-mal um sie winden. 60 war die Zahl der Götter im babylonischen Pantheon. Und dann etwas Interessantes, was man auch in adventistischer Literatur findet. Ihr habt hier die Angabe. Thiele ist, glaube ich, der Erste, der den Andrews, damals noch Emmanuel Missionary College, unterrichtet, in seinem Offenbarungskurs gebracht hat. Roy Allen Anderson hat es dann publik gemacht und den gibt es dann auch in einer Manuskriptübersetzung auf Deutsch. Und sie sagen, die Amulette von babylonischen Priestern hatten so ein magisches Quadrat drauf. Man nennt diese Amulette die Sigilla Solis, das Siegel der Sonne. Und da habt ihr so ein Bild von diesen Amuletten. Also das ist ein Siegel, eine Medaille, Vorder- und Rückseite, hier ein anderes Vorder- und Rückseite. Und da hinten drauf, was seht ihr da? Ein magisches Quadrat, von dem wir mathematisch schon wissen, was da rauskommt, wenn man Zahlen von 1 bis 36 da reinschreibt. Nämlich 666. Hier habe ich das Quadrat hier nochmal leserlich hingegeben. Übrigens interessant, auf beiden ist es genau dasselbe Quadrat. Ja, und die werden dann auch gezeigt, sieht man manchmal. Und seit Anderson das hatte, wird es immer wieder auch in adventistischer Literatur erwähnt. Das waren zwei Adventisten, die das so gemacht haben. Es gibt ein kleines Problem bei dieser Geschichte für mich. Hier bei diesem Bild hat man eine Konstellation von drei Himmelskörpern, nämlich Sonne, Mond und dem Stern Regulus, der im Sternbild des Löwen zu finden ist. Und diese Konstellation, die hier gezeigt wird, stammt vom 19. August 1705. Kann man einfach astronomisch berechnen. Und man weiß auch, dass diese Siegel nicht aus babylonischem Zeitalter kommen, sondern aus 18. bis 17. Jahrhundert. Sollen im Berliner Museum zu sehen sein. Ich habe sie selber noch nicht gesehen dort. Und da frage ich mich dann, ob das passt als babylonisches, wenn man das bezeichnen will, als babylonisches Amulett. Also mit Babylon hat es eigentlich nichts zu tun, von der Zeit her. Ja. Aber dass die Zahl 6 eine babylonische Zahl ist, das kann man durchaus nachvollziehen. Okay, und hier komme ich dann, ich muss zum Ende kommen. Soll ich lieber hier aufhören oder wollt ihr noch wissen, was es ist? Okay. Gut, das lasse ich hier mal weg. Manche Leute haben die 666 als eine Jahresangabe genommen, aber das ist es hier nicht. Es ist eine Zahl, es ist keine Zeitperiode. Frühe Adventisten haben gedacht, da gibt es zwei Quellen. Eine Quelle eigentlich, das ist die hier vom 1853. Stevenson, Adventist, sagt, es sind 666 protestantische Kirchen. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Der Sabbat, ach das, okay. Das ist es auch nicht. Okay. Warum ist es das nicht? Ja, aber vielleicht, da steht doch, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Und dann wird gesagt, hier, schaut, da habe ich die 6, da habe ich die 6, da habe ich die 6. Dann guck die 6 an, die sieht genau gleich aus. Ne? In Wirklichkeit ist es so, dass diese 6 das hier ist. Zwei Striche nebeneinander und frei. Es sind nicht nur die zwei Striche. Jeder dieser Teile, hier habt ihr die Teile, ihr habt ja den ersten, den zweiten und den dritten Code. Und jeder dieser Teile dazwischen ist gleich lang. Und so wie die Striche da angeordnet sind, werden die Zahlen gelesen durch das Lesegerät. Und die 6, die hier steht, hat zwei Striche, ja, aber das, was gelesen wird, ist bis hierher, wenn dann der nächste Unterbrechungsstrich kommt. Ja, also das ist die 6 und nicht das. Diese drei Dinger sind einfach dafür da, dass man das in zwei Zahlen unterteilen kann, mehr nicht. Dass mir die Länge angegeben wird. Also das ist es nicht. Gut, der biblische Befund, das lässt ja dann auf der Folie nach. 666 ist, glaube ich, gut verbürgt. Kommt nur zweimal in der Bibel vor. Einmal für das Maß des Goldes von König Salomo und einmal für die Söhne Adonikams. Hier sehe ich keinen Zusammenhang. Hier vielleicht einen kleinen, denn das Gold ist das, was ihn zur Verführung gebracht hat, aber auch das ist wahrscheinlich eher herbeigezogen. Was zum Schluss bleibt, ist Folgendes. 666 ist die Zahl eines Menschen. Ich habe euch hier, und vergebt dann dem Bruder Koa, wenn er 5 Minuten später anfangen muss. Ich habe hier eine Interlinearübersetzung gegeben. Zahl, denn Menschen ist. Im Griechischen kommt das dann vor. Denn es ist. Und was übersetze ich jetzt da? Ich kann übersetzen, es ist eine menschliche Zahl oder die Zahl eines Menschen. In meiner Bibel steht, die Zahl eines Menschen. Und dann macht das den Eindruck, ich muss nur einen Mensch nehmen, seine Zahl berechnen und ich weiß, wer es ist. Dieses Wort kann aber sehr wohl und wahrscheinlich besser übersetzt werden mit, es ist eine menschliche Zahl. Eines Menschenzahl, menschlich. Weil diese Zahl genau das zum Ausdruck bringt, was menschlich ist. Der Mensch am sechsten Tage erschaffen, der Mensch nicht vollkommen, der Mensch nahe dran, es geht vom Menschen aus. Und das ist tatsächlich das babylonische System. Von Menschen her Gott erreichen. Das war immer, in der gesamten Bibel steht Babylon für das. Gleich am Anfang, in 1. Mose 11 geht's los. Also es ist eine menschliche Zahl. Deshalb sollt ihr das studieren, weil diese Macht hier nicht göttlichen Ursprungs ist, sondern absolut menschlichen Ursprungs. Es ist nicht prophetisch, göttlich, hat nichts damit zu tun. Und damit komme ich zum Ende. Ich denke, dass diese Zahl am Ende noch einmal zeigen soll, dass diese Mächte, die hier kommen, diese drei Mächte, letztlich alles Mächte sind, die nichts mit Gott zu tun haben. Deshalb dreimal die sechs. Alle sind unvollkommen, inklusive das Tier und was sie sonst noch machen. Das ist das Beste, was ich euch zurzeit anbieten kann. Und ich freue mich, ich bin offen für neue Ideen, wenn es noch mehr dazu gibt. So, herzlichen Dank fürs aufmerksame, zum Schluss jetzt doch sehr warme Zuhören. Vielleicht müssen wir die Klimaanlage in der Mitte das nächste Mal, das kann ja ich einschalten. Du hast es mir eh gegeben, he? Ich bin selber schuld, wenn ich schwitze. Ich danke euch dafür und ich möchte am Ende doch noch ein kurzes Gebet mit euch sprechen, um abzuschließen. Vater im Himmel, heute haben wir noch einmal diese antigöttlichen Mächte betrachtet. Das war jetzt ein längerer Exkurs zu dieser Zahl, die immer wieder herumgeistert hier und da. Aber letztlich dürfen wir erkennen, dass am Ende Menschen zusammenkommen, um Mächte zu bilden, die vielleicht ausgeben, dass sie von dir kommen, Herr. Aber dass wir tiefer schauen sollen, um zu erkennen, was das Wahre ist, das Ehrliche, das Aufrichtige, du der Treue bist. Schenk uns über all die Tiere und Zahlen, Propheten, falsche Propheten hinweg, den Blick auf dich. Und wir danken dir, Herr, dass das Herz der Offenbarung nicht mit diesen Tieren endet, sondern dass jetzt der Blick schwenkt zu den Deinen und zu dir selbst. Amen.